Ja, negative Berichterstattung und Kommentaren zur Elektromobilität mangelt es ja wahrlich nicht. Doch es gibt auch Menschen, die dem etwas entgegensetzen und belegen, dass der technologische Wandel zur E-Mobilität viele Chancen mit sich bringt und auch echte Erfolgsstories produzieren kann. Welche das sind, erfahrt ihr gleich. Also los geht's.
Diese Episode wird unterstützt von Mannekes.
Ja, fast täglich liest man ja heute von Insolvenzen oder zumindest Schieflagen von Unternehmen, die in irgendeiner Form zum Ökosystem der Elektromobilität gehören. Da kann man ja sehr leicht den Eindruck gewinnen, dass es mit dem Wandel zur E-Mobilität doch nicht so klappt, wie man sich das erhofft hat. Manch einer mag vielleicht sogar sagen, dass das ein ganz klarer Irrweg ist.
Dass dem nicht so ist, das werden uns heute hoffentlich unsere beiden Gäste belegen können. Das sind Judith Krebitke, Referentin für digitale Medien und Content der E-Mobil BW GmbH und Franz Logan, der Geschäftsführer der E-Mobil BW. Hallo und willkommen bei uns im Podcast.
Hi zusammen, hallo.
Ja, hallo, wir grüßen euch.
Vielleicht zum Einstieg kurz die Frage, was ist die E-Mobil BW GmbH?
Die E-Mobil BW GmbH ist die Innovationsagentur des Landes Baden-Württemberg und wir arbeiten zusammen mit vielen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft daran, neue Technologien zu erarbeiten. Das sind Technologien aus drei Feldern. Das eine ist die Elektromobilität und die Transformation der Automobilwirtschaft. Das zweite Feld an der Stelle sind Wasserstofftechnologien bis hin zum synthetischen Kraftstoff. Sowas braucht man insbesondere für Flugkraftstoffe und auch Kraftwerkslösungen. Und das dritte Feld, an dem wir intensiv arbeiten, das sind Digitaltechnologien für die Mobilität bis hin zu künstlicher Intelligenz in autonomen Fahrsystemen. Also ein Blumenstrauß von Themen. Und die Elektromobilität, wo wir heute drauf schauen, ist ein wichtiges Thema, um am Ende einmal eine Klimaneutralität des Verkehrssystems zu erreichen.
Ja, jetzt haben wir ja schon im Intro so ein bisschen erwähnt, dass gerade ja in letzter Zeit zumindest gefühlt wieder sehr vermehrt über die negativen Seiten der Elektromobilität gesprochen wird, über die zahlreichen Insolvenzen, die es ja auch zweifelsohne gegeben hat und dass der ganze Hochlauf auch viel langsamer geschieht, als man sich das vor ein paar Jahren erhofft oder gewünscht hat. So scheinen ja diese Fakten den Kritikern recht zu geben, dass es vielleicht doch nicht so, ja, so eine gute Idee war. Aber ist denn diese doch recht skeptische Haltung, die man häufig hört oder wahrnimmt, überhaupt gerechtfertigt?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, dass genau diese negative Haltung, die man in den Medien ja nicht nur spürt, sondern ja wirklich liest, wir wollen das ja gar nicht abtun, dass es die Insolvenzen hier und da ja auch durchaus gibt. Aber das war für uns einfach der Auslöser zu sagen, wir wollen dem was Positives entgegensetzen. Denn es gibt so viele gute Geschichten, die trotz allen Herausforderungen, die es durchaus gibt, wie gesagt, aber trotzdem gibt es so viele Macherinnen und Macher, gerade hier in Baden-Württemberg, die tagtäglich alles daran setzen, die Elektromobilität und den Hochlauf eben weiter in Gang zu bringen. Und genau das wollten wir sichtbar machen, weil wir das Gefühl hatten, das bleibt irgendwie alles im Verborgenen. Da schaut gerade keiner mehr hin. Vielleicht lässt man sich da auch manchmal hinreißen zu der einen oder anderen negativen Schlagzeile, aber dem wollten wir einfach dieses Gegengewicht bieten und auch Mut machen und Mut für die Elektromobilität ausstrahlen, dass gerade wir als Plattform, die und als auch als Netzwerkagentur, die sehr viele Player in dieser Branche einfach ja vereint und sehr viele Bereiche da einfach mitbekommt, denen wollten wir auch irgendwo eine Bühne geben, um zu sagen, schaut mal, das, was ihr tut, das ist wahnsinnig gut und wichtig und dieser Weg, den wir hier auf jeden Fall gehen in Richtung Mobilität, da seid ihr dran. Und das wollten wir auch irgendwo ein bisschen würdigen, sag ich mal, und eben haben dann diese Plattform geschaffen über die Good News Initiative. Und dahinter steckt quasi, dass wir eine Sammlung von Artikeln und von Videos geschaffen haben, die eben gute und positive Berichte, Erfolgsgeschichten aus der Elektromobilität, aus der Antriebswende vorstellen und eben regelmäßig immer neue Videos, neue Artikel dazukommen. Das sind auf der einen Seite vielleicht sehr sag mal, Geschichten, die, über die man stolpern kann, im wahrsten Sinne des Wortes, oder denen man auf der Straße begegnet, wie jetzt zum Beispiel die NBW mit dem größten Schnellladenetz in Deutschland, kleinere Ladeinfrastrukturanbieter, die am Deutschlandnetz arbeiten. Es sind aber auch Geschichten vom zum Beispiel Fraunhofer IPA, die eine neue Maschine, neue Technologien entwickelt haben, wie ihre Design- und formatflexible Wickelmaschine für Batterien, oder für Batteriezellen, um genauer zu sein, dem würde man als Verbraucher auf der Straße überhaupt nie begegnen. Und deshalb fand ich das auch so wahnsinnig spannend und wichtig, auch solche, ja nicht kleinen, aber solche Sachen, die oft im Verborgenen bleiben, dass wir die aufzeigen. Und ob das dann nachher das Rothausbier ist, das dann emissionsfrei geliefert wird, oder eben ob es so eine Wickelmaschine ist wie vom Fraunhofer IPA, da sind bei uns alle Geschichten willkommen, weil wir finden einfach, jeder Schritt zählt, dass die Elektromobilität weiter Aufwind gewinnt. Und da wollten wir mit der Good News-Initiative einfach eine mutmachende Initiative in die Welt bringen.
Wie ist das so vom Verhältnis? Also wir sind ja so ein bisschen zwiegespalten vielleicht in Baden-Württemberg. Auf der einen Seite Tüftler und Vorwärtsdenker und auf der anderen Seite natürlich auch mit der eher traditionellen Automobilindustrie irgendwie auch noch sehr stark wirtschaftlich abhängig vom Verbrennungsmotor vielleicht. Ist da der Push oder eher der Widerstand so ein bisschen größer? Ist es ein Kampf aufwärts oder abwärts?
Es ist in jedem Fall ein Kampf aufwärts, aber ich will den Akzent an der Stelle darauf legen, dass das alles ja einen Hintergrund hat. Das Land Baden-Württemberg hat sich entschieden, bereits im Jahr 2040 klimaneutral sein zu wollen. Und um klimaneutral zu werden, habe ich eine begrenzte Anzahl von möglichen Technologien, die ich an der Stelle nutzen kann. Und ein ganz wichtiger Hebel an der Stelle ist die Nutzung elektrischer Technologien. Die sind sehr effizient. Und neben der Effizienz ist etwas ganz wichtig: ich kann grünen Strom benutzen. Wir werden in unseren Stromnetzen immer mehr regenerativ erzeugten Strom haben und den möchte ich dann auch wandeln. Das ist der sperrige und doch richtige Hintergrund, warum wir unter dem Strich uns für Elektromobilität einsetzen. Das ist kein Selbstzweck, sondern wir wollen damit unsere Klimaziele erreichen bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Prosperität. Und dann komme ich auf eure Frage da auch zurück, was läuft hier runter und was läuft hier hoch an wirtschaftlicher Entwicklung. Die Anzahl der verkauften Fahrzeuge, die wird immer ungefähr so auf dem gleichen Niveau bleiben. Das ist marktabhängig. Aber die Mischung der verkauften Fahrzeuge, das werden in Zukunft immer mehr elektrische Fahrzeuge sein und immer weniger Verbrennungsfahrzeuge auch sein. Und deswegen gibt es in Baden-Württemberg Menschen, die das eine wie das andere auch in ihren Fokus setzen und dieses tun. Und dann ist es eine Frage des Timings, wie lange ich eben Verbrennungsfahrzeuge noch herstelle und wie ich auch immer mehr elektrische Fahrzeuge dann am Ende in den Markt bringe. Wir können heute schon absehen, dass dieses Jahr, ich habe nur deutsche Zahlen, nicht ganz spezifisch für Baden-Württemberg, aber dieses Jahr von den in Deutschland hergestellten Fahrzeugen circa die Hälfte batterieelektrisch sein wird oder Plug-in-Hybride. Das ist schon für ein wichtiges Industrieland ein Ausdruck einer maßgeblichen Veränderung. Aber natürlich ist auch immer damit zu rechnen, wenn Menschen sehr lange in einem Thema gearbeitet haben und sie müssen sich davon teilweise verabschieden oder irgendwann ganz verabschieden, gibt es natürlich auch Widerstände. Und ich glaube, das muss man auch nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern man muss das begleiten. Hier stehen immer Menschen dahinter, keine Zahlen. Und deswegen gehört zu dem Begleiten zum Beispiel auch dazu, dass man sich um Schulungen und Umschulungen kümmert. Das machen in vielen Fällen machen das Unternehmen, aber auch wir als E-Mobil BW sind gerade im Schulungsbereich sehr aktiv und schulen Menschen im Handling von Batterien, im Umgang mit Elektromobilität. Dort haben wir große durch Bundesmittel und europäische Mittel finanzierte Projekte, wo wir gerade für Mitarbeiter des Mittelstands dann tolle Schulungsprogramme auflegen können. Also ganz wichtig ist, glaube ich, immer den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, denn auch diese Technologien sollen unter dem Strich nachher dem Menschen dienen. Und auch den Kampf gegen den Klimawandel machen wir global für diese Erde, aber am Ende ja auch für die Menschen. Ja, das ist, glaube ich, immer eine wichtige Perspektive.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den man leider zu oft vergisst, ja.
Ja, genau. Jetzt hattest, Franz, du das ja erwähnt, dass gerade die Zulieferer sich ja irgendwie darauf einstellen werden müssen, dass immer weniger Bauteile für Verbrennungsmotoren nachgefragt werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und andersrum natürlich mehr Komponenten für Elektrofahrzeuge. Habt ihr da auch Beispiele schon jetzt in euren Good News beispielsweise, wo diese Umstellung oder vielleicht ist es auch ein Aufmachen von einem neuen Geschäftsfeld oder ähnlichem, wo das in der Zuliefererbranche, speziell hier in Baden-Württemberg, schon gut klappt?
Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt ein kleiner Ausschnitt, den ich da gerne kurz erzählen kann. Wir kennen natürlich jetzt nicht alle Unternehmen in Baden-Württemberg, die hier einen Beitrag leisten, aber zumindest können wir hier sehr gerne ein paar Beispiele nennen. Das wäre zum Beispiel der Maschinenhersteller Wafios. Die sind schon seit über 100 Jahren, gibt es das Unternehmen, die kommen aus der Drahtbiegetechnik und die haben vor 8 Jahren schon angefangen, einfach diesen Change-Prozess einzuleiten und sind auf die E-Mobilität umgestiegen und machen heute Maschinen zur Fertigung von Hairpins und Strommaschinen. Und haben sogar in Reutlingen jetzt, ich glaube letztes Jahr war das im Juli, einen eigenen E-Mobility Campus errichtet, also auch sogar noch die Wertschöpfung, die Entwicklung, das Know-how hier im Land weiter gefördert, was ich wirklich super finde und was eben gerade auch zeigt, dass wir hier die Macherinnen und Macher definitiv vor Ort haben. Dann gäbe es zum Beispiel noch Ernst Umformtechnik. Die sind ein Spezialist für Fertigungstechnologien. Gibt es auch schon so seit 40, 50 Jahren. Die haben auch ihren eigenen Geschäftsbereich aufgebaut, so E-Mobility, mit Bauteilen für Elektromotoren, wie zum Beispiel ein tiefgezogenes Statorgehäuse, wenn wir hier in die fachlichen Details gehen möchten. Und auch eine eigene E-Mobility Island heißt es bei denen in Baden-Württemberg aufgebaut. Also da gibt es wirklich viele Unternehmen, die diesen Wandel, der wie gesagt nötig ist, dass die den nicht als Hindernis gesehen haben, sondern wirklich als Motor, als Chance. Und ich glaube, da bedarf es vielleicht dann doch auch der ein oder anderen mutigen Geschäftsführerentscheidung, ob man das jetzt früher oder später oder wie man das genau anpackt. Aber da gibt es, wie gesagt, in Baden-Württemberg durchaus Beispiele, die da schon wirklich gut unterwegs sind. Und ich sag nur, regelmäßig vorbeischauen auf der Homepage von den Good News lohnt sich. Gerade das Video zu Wafios wird jetzt dann auch bald veröffentlicht.
Das macht, glaube ich, auch Baden-Württemberg aus. Man kann Elektromobilität ja aus ganz verschiedenen Perspektiven sehen. Wenn ich Nutzer bin, dann kaufe ich mir irgendwann ein Fahrzeug und das bewege ich und ich lade an der Ladesäule. Wenn ich aber aus einer Industrieperspektive darauf gucke, dann wird das so real, wie das Judith eben auch beschrieben hat, dann ist plötzlich das Auto aufgelöst in viele Teile und dann brauche ich für die Zelle einen speziellen Maschinenbau, die Batteriewickelmaschine, wir sprachen davon, oder ich brauche für den Elektromotorenbau bestimmte Bauteile wie ein Statorgehäuse oder einen Hairpin. Das muss nicht jeder im Detail verstehen, das kauft der Endkunde nicht, aber das ist Elektromobilität für Maschinenbauer, das ist Elektromobilität für Zulieferer. Und so muss man Elektromobilität von jedem einzelnen Bauteil heraus verstehen. Und gerade das zeigt Baden-Württemberg. Ich möchte hier auch nicht unerwähnt lassen, dass das kein Zufall ist, dass gerade im Bundesland Baden-Württemberg so eine Stärke des Maschinenbaus und der Zuliefererindustrie zu diesen Themen entstanden ist. Seit 2017 unter Leitung des Ministerpräsidenten gibt es hier einen Strategiedialog Automobilwirtschaft. Dieser Strategiedialog Automobilwirtschaft ist eine Plattform, wo sich die Vertreter aus Wissenschaft, aus Wirtschaft unter Leitung des Ministerpräsidenten und des Landeskabinetts wiederkehrend und in vielen Projektgruppen treffen, um genau diesen Wandel zu diskutieren, damit er eben nicht nur eine Idee ist, Überschrift Elektromobilität wäre mal gut gegen Klima, das kann jeder ganz schnell sagen, wenn es dann aber darum geht zu sagen, und wer baut das jetzt und wer vertreibt das jetzt und was macht der Handel und wie schule ich die Menschen, dann wird dieses eine Wort Elektromobilität plötzlich eine Summe von Aktivitäten und genau das wird hier im Strategiedialog Automobilwirtschaft gesamtheitlich und für die Gesellschaft besprochen und immer wieder vorangetrieben. Wir versuchen mit der Good News Initiative Beispiele, weil man kann nicht alles machen, aber Beispiele aus diesen Themen am Ende zu zeigen und besprechbar zu machen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir vielen draußen mitteilen, Elektromobilität ist ein großes Thema. Und dahinter gibt es ganz viele Menschen und Firmen, die sich engagieren. Und es gibt viele gute Beispiele, was sich entwickelt. Und um ehrlich zu sein, es gibt viele gute Beispiele, wo Firmen mit den neuen Bauteilen dann auch richtig gute Umsatz- und Ergebnisträger haben. Also es gibt auch die schlechten Beispiele, die werden natürlich von den Gegnern der Elektromobilität gerne wiederkehrend angesprochen, ja, aus deren Interessenlage heraus ja auch verständlich. Aber wir müssen der Ehrlichkeit halber sagen, der große Wachstumsmarkt ist elektrisch an dieser Stelle und es gibt die vielen guten Beispiele und wir haben sie in der Good News Initiative.
Werbung. Wenn du nach einer zukunftssicheren Lösung suchst, um dein Elektroauto bequem zu Hause zu laden, dann haben wir genau das Richtige für dich. Das brandneue Wallbox-Programm Amtron for You von Mennekes, dem E-Mobility-Pionier. Speziell für private Endkunden entwickelt, bietet dir Amtron for You alles, was du für dein individuelles Laderlebnis daheim brauchst. Auf mennekes4u.de kannst du dich über die neuesten Wallboxen informieren und sie direkt online bestellen. Das Beste daran: Auf Wunsch erhältst du die Wallbox auch inklusive Installation durch einen Elektrofachbetrieb in deiner Nähe. Klingt nach der perfekten Lösung für dich? Alle Infos findest du auf mennekes4u.de. Schau vorbei, wir freuen uns auf dich. Danke, dass du dabei bist und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
Gut, man muss ja der Vollständigkeit halber schon zugeben, dass jetzt ein E-Antrieb zum Beispiel weniger Bauteile hat als so ein wirklich ausentwickelter, hochkomplexer Verbrennungsmotor. Aber ich sage auch immer, drumherum entsteht ja auch noch ganz viel, sei es das Thema Ladeinfrastruktur, sei es Services und so weiter. Habt ihr da auch Beispiele, was da komplett neu entstanden ist, was es vorher noch gar nicht gab? Gibt es eine florierende Startup-Szene, die es vorher nicht gab oder wie sieht's da aus?
Ja, ich glaube, Startups sind immer dann gefragt, wenn es eben um neue Technologien geht. Und da ist die Elektromobilität ja auch ein ganz super Beispiel dafür. Da bringen wirklich sehr viele zahlreiche Unternehmen oder junge Unternehmen aus Baden-Württemberg frischen Wind und frische Ideen rein. Das ist definitiv so, ob das jetzt Ausgründungen von Unternehmen sind, Ausgründungen von den Unis, die dann wiederum in die Unternehmen integriert werden, Startups, die von selber heraus mit Business Angels wachsen. Da gibt es eine Vielzahl, die wir übrigens auch unterstützen in unserem Startup-Format Mobilibees. Falls jemand aus der Ecke zuhört, gerne mal da informieren. Da werden eben gerade Startups aus der Elektromobilität gefördert und unterstützt. Als Beispiel kann ich super gerne zum Beispiel das Startup Pionix nennen. Die sind in der Free and Open Source Software unterwegs und die entwickeln für Ladestationen eine Open Source Software. Und das ist quasi wie so ein Basisbetriebssystem für eine Ladestation, dass es dann andere Betreiber oder Hersteller von Ladestationen eben einfacher haben, diese Software zu nutzen, es kosteneffizienter zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, als eben alles selber machen zu müssen. Also die sind da auf jeden Fall in einem komplett neuen Feld unterwegs, weil Ladestationen eben hätte es davor nicht gebraucht. Und das ist eine Sache, die genau auf jeden Fall durch die Elektromobilität erst entstehen konnte. Ein zweites Startup ist zum Beispiel Amplink. Da gibt es auch eine unserer ersten Good News dazu. Da dreht sich alles ums Thema dynamisches Laden. Das ist eine Gruppe von Studenten der Uni Stuttgart aus dem Institut, glaube ich, für elektrische Energiewandlung. Die haben mit Scotty, hieß er, glaube ich, ein fahrerloses Transportsystem entwickelt, zum Beispiel für Fertigungshallen, die eben Gegenstände von A nach B transportieren und eben um diese Flotten möglichst durchgehend nutzen zu können, ohne dass sie zwischendurch zum Laden stillstehen müssen, haben sie eben ein dynamisches Ladesystem entwickelt, um die induktiv während der Bewegung durch den Raum quasi laden zu können.
Ich würde die Frage auch nochmal aufnehmen, die gestellt wurde, auch so aus einer Industrieentwicklungssicht heraus. Ja, es ist richtig, dass man weniger Teile in einem Elektroantrieb hat, dass man den höher automatisieren kann und dass auch für den Elektroantrieb weniger Personal benötigt wird als für einen verbrennungsmotorischen Antrieb. Das ist einfach eine Tatsache. Die Fragestellung, die man sich aber für eine ganze Automobilbranche stellen muss, ist, wenn der zukünftige Markt zu großen Anteilen elektrisch beliefert wird oder mit elektrischen Fahrzeugen beliefert wird, bin ich dann dabei oder bin ich nicht dabei? Und wenn ich dabei sein möchte und diesen sehr stark wachsenden Marktanteil beliefern möchte, dann muss ich mich dieser Veränderung stellen. Schauen wir da drauf aus Sicht des Bundeslandes oder der Automobilbranche in Baden-Württemberg, haben wir eine Strukturstudie erstellt, in der wir auch versucht haben, mit Prognosemethodik zu erfassen, wie viele Arbeitsplätze denn auch verloren gehen können durch diese Transformation in Baden-Württemberg. Also man darf das nicht blauäugig wegdiskutieren, das findet statt, dieser Effekt. Und wenn auf der einen Seite aber etwas abgebaut wird, dann muss man sagen, dass auf der anderen Seite auch viel aufgebaut wird. So ist zum Beispiel Baden-Württemberg ein Standort, an dem es wichtige Zentren der künstlichen Intelligenz gibt, gerade in der Region Heilbronn oder auch im Freiburger Raum. Judith hat eben auch Beispiele genannt an der Stelle. Dort entstehen natürlich zukünftige Arbeitsplätze. Was ist für uns auch wichtig? Das würden einige Robotik nennen. Im Automobilbereich nennt man das wahrscheinlich dann autonomes Fahren. Ja, da entstehen zukünftige und neue Arbeitsplätze. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das zu sehen, dass das eine schwächer wird und dafür etwas anderes eben auch wächst. Und gerade wir als Innovationsagentur in unseren verschiedenen Clustern, das sind Runden mit Wirtschaftsvertretern und Wissenschaftsvertretern, versuchen gerade die Wachstumsfelder zu adressieren, damit Baden-Württemberg nach so einer Phase der wirklich tiefgreifenden Transformation hinterher mindestens so stark dasteht wie vorher.
Ja, ich glaube, das ist aber auch eigentlich ein klassischer Effekt in der Industrieentwicklung, dass es immer wieder Transformationsphasen gab. Esslingen, da wohne ich ja, und das war früher mal ein Zentrum für den Dampflokomotivenbau, ist es heute nicht mehr. Dafür sind ja andere Industrien angesiedelt worden. Und ja, ich glaube, Ähnliches wird uns da wahrscheinlich auch bevorstehen, wie genau ja der Wandel jetzt stattfindet. Wir haben ja eh schon festgestellt, das ist nicht von heute auf morgen, und es ist nicht, dass ab morgen kein Verbrennungsmotor mehr gebaut wird, nur noch elektrisch gefahren wird, und andersrum wird es auch nicht unbedingt sein. Von daher ist das ein schleichender Prozess, der vielleicht heute ein bisschen schneller geht als noch vor 100 Jahren, aber den man halt auch als Chance sehen kann und ja, in den Wachstumsmarkt eigentlich auch reinstarten kann.
Ja, vielleicht dieser Wachstumsmarkt, der bewegt sich jetzt ja nicht nur innerhalb der Industrie. Es kommt ja auch eine Art, sagen wir mal, Verlagerung kann da ja genauso möglich sein. Das sieht man ja auch im Wissenschaftsbereich. Also es gibt da genug auch Institute, Universitäten, die Forschungserweiterungen hier auf den Weg gebracht haben. Sei es jetzt eben wie die Wickelmaschine vom Fraunhofer IPA, wie das Batterieforschungszentrum vom Fraunhofer ISE, die agile Produktion beim KIT, WBK. Also auch hier gibt es ja durchaus auch neue Felder, die nicht nur in der Industrie angesiedelt sind.
Ich würde auch einen Punkt noch mal ergänzen, weil das ist so in der Polarität zwischen den Anhängern der Elektrotechnik und den Anhängern der Verbrennungstechnik, darf man das nicht vergessen. Wir werden auch zukünftig einen Teil unseres Energiebedarfs durch chemische Energien decken, wahrscheinlich sogar einen sehr, sehr großen Teil. Und wir werden mit chemischen Energieformen auch eine ganze Menge Maschinen betreiben. Also ich beginne einfach mal mit dem Flugzeug. Da gibt es tolle Projekte mit Wasserstoffflugzeugen und elektrischen Flugzeugen. Aber bis der große Linienjet ebenso betrieben werden kann, ist wahrscheinlich noch einige Zeit, die da ins Land geht. Also braucht man für solche Geräte auch synthetische Kraftstoffe, deren Herstellung auch noch etwas verhältnismäßig Neues ist, zumindest wenn man die Basisstoffe biogen oder auf dem elektrischen Wege erzeugt, sich anguckt. Auch da haben wir in der Good News Initiative entsprechende Beispiele aufgezeigt.
Ja, wenn wir jetzt noch vielleicht nochmal den Bereich Industrie verlassen, wo ja zweifelsohne sehr viel passiert und auch schon passiert ist und auch noch passieren wird, und uns mal vielleicht Richtung der Kommunen orientieren. Also Baden-Württemberg ist ja nicht nur Industrie, sondern hier leben ja auch Menschen und da gibt es Städte und Dörfer. Auch die sollen ja irgendwo CO2 einsparen, elektrifizieren oder andere Technologien einsetzen. Wie unterstützt ihr denn da, oder habt ihr da auch Beispiele, wo das besonders gut gelingt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen, dass bei den Kommunen da schon sehr viel passiert und dass die das auf unterschiedliche Weise natürlich angehen, aber dass es die Kommunen auf jeden Fall beschäftigt, sei es jetzt Ladeinfrastruktur fürs Deutschlandnetz in Künzelsau, eine erweiterte E-Müllfahrzeugflotte in Konstanz, kostenfreie Lademöglichkeiten, die die Stadt Ludwigsburg anbietet. Also da passiert wirklich sehr viel hier auch bei uns. Und vielleicht, Franz, kannst du noch ergänzen zum Thema Daseinsvorsorge?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Am Ende ist Mobilität ein Stück Daseinsvorsorge. Und es ist besonders wichtig, dass die Kommunen zukünftig auch Verkehr mit verschiedenen Verkehrsträgern ermöglichen. Das ist eine Rolle, die nachher Kommune hat. Das eine, was dazu gehört, ist das Thema der Busse. Busse werden zunehmend elektrischer. Da haben wir gute Beispiele. Wenn du aus Esslingen kommst, kennst du zum Beispiel die Oberleitungsbusse. Ja, dafür braucht es jetzt nicht so viel Batterien, obwohl auch die heute Batterien haben, um bestimmte Strecken auch ohne Oberleitung zu fahren. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel an dieser Stelle. Wir werden in wenigen Jahren nur noch batterieelektrische Busse im Innenstadtbereich sehen und haben auch hier noch große Entwicklungsschübe, die wir an der Stelle werden machen müssen. Das ist ein Teil von Daseinsvorsorge. Ein anderer Teil von Daseinsvorsorge und auch ein erheblicher Wettbewerbsfaktor zwischen verschiedenen Kommunen ist das Ladenetz. Baden-Württemberg war das erste Flächenland in Deutschland mit einem flächendeckenden Ladenetz, wenn das auch noch sehr wenig Ladesäulen waren. Wir sind heute pro Kopf versorgt mit der größten Ladepunktdichte in Deutschland. Das macht uns stolz. Und jetzt kommt das Aber. Das wird bei dem Wachstum der Elektrofahrzeuge alles bei weitem nicht ausreichen. Ja, das ist im Moment eine gute Situation und wir haben so circa 20% Auslastung im deutschen Durchschnitt auf den Ladepunkten. Ja, das darf aber niemals ein Grund sein, sich jetzt zurückzulehnen. Also Elektromobilität hat eine sehr tolle technische Perspektive mit ein bisschen anderer Batterietechnologie. Wir sprachen eben über Beispiele der Fertigung. Mit einem Stück weit anderer Ladetechnologie werden wir zukünftig die Fahrzeuge ungefähr in derselben Geschwindigkeit laden, wie wir sie früher mal mit Flüssigkeiten betankt haben. Das ist nicht alles fertig, hat aber diese Perspektive und das mit all den positiven Eigenschaften von elektrischen Fahrzeugen gepaart, kann man hier mit einem gewissen Optimismus auch an dieses Nutzungs-, aber auch Marktsegment herangehen.
Ich denke, die Schwierigkeit liegt ja vor allem auch in der Flexibilität, in der Skalierung, denke ich. Wir hatten in Stuttgart zum Beispiel sehr früh schon ein sehr gut ausgebautes Netz, wegen der Car2Go-Flotte damals. Damals gab es noch gar nicht so viele Autos wie Ladesäulen. Dann zog dann der Verkauf an, vor allem auch von den Plug-in-Hybriden. Dann musste man erstmal wieder nachlegen. Dann hat man gut nachgelegt. Jetzt stagniert der Verkauf so ein bisschen. Das heißt, man sieht es ja deutschlandweit oder weltweit, dass dann Anbieter von Ladesäulen oder von Strom dann wieder Probleme hatten, dass sie vielleicht ein bisschen zu wenig Nachfrage für ihre vielen gebauten Säulen haben. Gibt es da irgendwie intelligente Ansätze, wie man da das hinkriegt, eben nachhaltig zu wachsen, aber eben auch flexibel genug zu wachsen, damit man nicht auf der einen oder anderen Seite zu viel hat?
Ich halte sehr viel davon, dass sich so eine Skalierung im freien Markt durch die Anbieter auch entsprechend einstellen wird. Also zentral planerisch wird man wahrscheinlich immer am Bedarf vorbeiplanen. Jetzt ist es aber gut, wenn man das ein Stück weit auch mit den staatlichen Möglichkeiten unterstützt, dass dieses Angebot wachsen kann. Und da haben wir noch keinen Good News Film zu gemacht, aber viele wissen das. Es gibt in Deutschland ein sogenanntes Flächentool. Das hat einmal die nationale Leitstelle für Ladeinfrastruktur bereitgestellt. Das ist eine Planungsinstitution des Bundes, die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur. Und in dieses Flächentool kann man verfügbare Flächen, die man mit einem Auto anfahren kann, idealerweise 24 Stunden am Tag einstellen. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg mit den verschiedensten Landesinstitutionen das Flächentool gefüttert, sodass wir dort sehr viel mehr Angebote machen konnten, was dann am Ende wieder die ChargePoint Operators oder die Stromverkäufer dann nutzen konnten. Also der Markt der vielen Ladepunktanbieter wird wahrscheinlich sehr schnell wachsen mit den Autos, weil Stromverkaufen heute auch wirtschaftlich hochinteressant ist. Aber man muss dafür sorgen, dass Genehmigungsverfahren schnell sind und Flächen angeboten werden. Und bei diesen beiden Punkten können kommunale, Landes- und Bundesinstitutionen sehr stark helfen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass hier ein Zahnrad in das andere greift.
Vielleicht zum Abschluss, ihr habt ja jetzt viele Perspektiven, ihr bekommt viel mit. Vielleicht, wenn man mal so 10 Jahre in die Zukunft guckt, 2035, was wird da schon längst erledigt sein? Wo sind wir vielleicht voll dabei und wo tun wir uns vielleicht auch in 10 Jahren immer noch schwer?
Ich bin sehr davon überzeugt, dass der Marktanteil elektrischer Fahrzeuge auf der Pkw-Seite noch sehr stark gewachsen sein wird. Wir werden auch erleben, dass gerade im Pkw-Bereich wir viel mehr Fahrzeuge haben werden, die preislich unterhalb eines Verbrennerfahrzeugs gleicher Größenordnung sein werden. Wir werden das erreichen können, weil doch absehbar wir auch Kostenfortschritte nochmal bei Batteriesystemen oder Antriebstechnologien haben werden. Wir werden sehen, dass die Fahrzeuge schneller laden und wir eine Verschiebung bekommen in Richtung High-Power-Charger und trotzdem weiterhin AC-Systeme nutzen werden, um die Netze auch nicht zu überbelasten. Dennoch werden wir auch in 10 Jahren noch Verbrennungsfahrzeuge verkaufen und werden Menschen diese auch noch haben wollen, auch wenn der Marktanteil da sehr gering sein wird. So ähnlich stelle ich mir das beim Pkw an der Stelle vor, bezogen auf Europa. Ja, in anderen Ländern noch, die viel größer in der Fläche sind, mag sich das anders entwickeln. Ich rede jetzt mal einfach von Europa und dem, was wir hier übersehen. Auf der Busseite bin ich sehr davon überzeugt, dass wir in den Innenstädten nahezu emissionsfreie Busse nur noch sehen werden. Da wird sich sicherlich neben der Batterieelektrik dann auch schon das Marktsegment der Wasserstoff- und Brennstoffzellenfahrzeuge gebildet haben für Einsätze, wo diese Technik vorteilhafter und vielleicht auch billiger einzusetzen sein wird. Aber der Löwenanteil wird elektrisch sein. Das hat auch viel damit zu tun, dass wir in den Ballungszentren einen immer höheren Anspruch an die Gesundheit bekommen werden. Wir möchten immer weniger Schadstoffe auch akzeptieren, dort wo wir wohnen und leben und mit unseren Kindern Zeit verbringen. Deswegen wird sich das doch durchsetzen und ich glaube auch, wir werden ein stärkeres Augenmerk haben auf zum Beispiel Baumaschinen, also Maschinen, die so gar nicht im öffentlichen Interesse sind, die aber durchaus emissionsrelevant sind, wenn es um gesundheitsrelevante Emissionen geht. Ich habe gerade in der letzten Woche noch eine ganze Baureihengruppe von Baumaschinen, insbesondere auch Bagger gesehen, die wir uns vor 3 Jahren elektrisch noch nicht hätten vorstellen können und die ich heute kaufen kann. Hier wird es Veränderungen geben, weil wir einen anderen Gesundheitsanspruch haben. Eine sehr große Herausforderung sehe ich persönlich, je größer die Maschine wird. Im Nutzfahrzeugbereich werden wir aus eben genannten Gründen elektrisch fahren, was elektrisch geht. Wir werden im Lieferverkehr, der emissionsmäßig nicht so viel ausmacht, aber es sind sehr viele Autos, ja, wir werden im Lieferverkehr auch da wieder zur Gesundheit und Emissionsentlastung von Ballungsräumen wahrscheinlich wie im Pkw-Bereich den Löwenanteil elektrifiziert haben. Bei Langstreckenfahrzeugen, die sehr hohe Lasten schleppen müssen und die sehr viel über Berge fahren müssen und entsprechende Herausforderungen haben, wird sich dann in 10 Jahren auch schon ein Marktsegment für Wasserstofftechnologien bilden. Da sind wir sehr von überzeugt und viele Firmen, eine Firma Cellcentric in den Good News auch beschrieben, werden hier entsprechende Technologien bereitstellen. Wir werden in Teilen synthetische Kraftstoffe erleben. Das muss man sich auch, glaube ich, so vorstellen. Wenn wir synthetische Kraftstoffe für die Fliegerei herstellen, dann wird es einen bestimmten Anteil, eine bestimmte Fraktion im Raffinerieprozess wird abfallen, die ich nicht zum Flugkraftstoff machen kann. Und den werde ich ja nicht wegkippen, diesen Kraftstoff, sondern den werde ich für die Bestandsflotte in irgendeiner Form beimischen. Und das ist auch eine Umweltentlastung, mindestens mal für den Bestand an Fahrzeugen. Also viele Technologien, die uns unterstützen können, unser Ziel der Klimaneutralität anzustreben. Wir werden in 10 Jahren in dem, was wir draußen sehen, wahrscheinlich so, ich sage jetzt mal 35%, 40% der Fahrzeuge im Bestand werden zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich elektrisch sein. Ja, also bis sich Bestand umbaut, PKWs halten heute, ich glaube im Durchschnitt sind es 11 Jahre, viele halten auch 15 oder 20 Jahre, LKWs halten oft länger. Ja, also bis selbst bei sehr viel Neuverkäufen neuer Technologien, bis der Bestand dann durchdrungen ist, das dauert wirklich Jahrzehnte. Und deswegen in 10 Jahren kann man sehr viel erreichen. Und wir haben versucht ja auch aufzuzeigen, es gibt eine große Zahl von Menschen, die sich in den unterschiedlichen Technologien hier mit viel Freude, mit viel Zeit, Unternehmer mit viel Geld engagieren. Und das ist das Tolle an diesem Spiel. Und deswegen wird sich da auch viel in eine gute Richtung im Sinne Klimaschutz und im Sinne Gesundheitsschutz auch entwickeln können.
Genau, ich würde sagen, 10 Jahre sind auch eine lange Zeit, um noch mehr Good News produzieren zu können. Also ich denke, da wird es eben, weil die Elektromobilität und das ganze Umfeld so viel Wettbewerbsvorteile für unser Land mitbringen, viele Wertschöpfungspotenziale aufdecken, da werden sich einfach auch die guten Nachrichten in den nächsten 10 Jahren hoffentlich um ein Vielfaches erweitern und dass wir einfach mit einem, ja, mit viel Mut, mit viel Optimismus weiter diesen Weg beschreiten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und dass wir da eben irgendwann es schaffen, dass die Überschriften nicht mehr die Herausforderungen, sage ich mal, hauptsächlich bestreiten, sondern dass die Überschriften in den in den Medien, in der Öffentlichkeit, dass die alle dann hin zum Positiven gedreht werden. Das würden wir uns auf jeden Fall sehr wünschen für diese nächsten 10 Jahre.
So, dass es dann die Good News nicht nur auf der Homepage von der ImmobilBW gibt, sondern auch in allen oder in vielen anderen Medien, dass man darauf stößt. Und ich denke, da haben wir ja jetzt gerade schon viele positive Beispiele gehört und man muss halt manchmal vielleicht ein bisschen genauer hingucken, um die zu entdecken oder manches oder vieles entsteht vielleicht auch einfach im Stillen und wird nicht immer alles an die große Glocke gehangen. Wir haben ja hier viele Beispiele gehört, die wir dann auch noch in unseren Shownotes verlinken werden, natürlich auch auf die Good News Seite werden wir nochmal einen Link setzen. Und wir haben auch einige Themen angesprochen, über die wir ja auch schon hier im Podcast vertieft gesprochen haben, wie das Megawatt-Chargen für LKWs, die O-Busse in Esslingen und so weiter. Auch da setzen wir nochmal entsprechende Links, dass man sich dann noch weiter da vertiefen kann. Ja, dann vielen, vielen Dank, Judith, Franz, dass ihr hier bei uns im Podcast wart. War ein sehr interessantes Gespräch, hat uns sehr gefreut, dass es so geklappt hat, dass wir mal ein paar positive Nachrichten hier auch wieder in die Welt senden können. Und ja, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, da bedanken wir uns natürlich auch wieder, dass ihr dabei wart und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Also bis dann und zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Tschüss. Vielen Dank.